Moin und willkommen zu dem Paranormalen Archiv. Wir sind das Ruintaucher-Team.
Ich bin der Tobias.
Und ich bin Alex. Schön, dass ihr heute wieder dabei seid. Und heute schließen wir direkt an die letzte Folge. Die letzte Folge, Episode 18. Da ging es um Hexen, ihre Magie, ihre Tradition. Und heute belichten wir mal eine andere Seite. Und zwar die Hexenverfolgung, die Angst, die Macht und der Wahnsinn dahinter.
Stimmt. Wie kam es dazu, dass es so kommen musste?
Richtig, weil das ist ein Teil, den die meisten mit Hexerei verbinden. Also die sehen nur das und nicht gar nicht so, was dahinter steckt. Und den Teil muss man mit beitragen, sonst hat man kein ganzes Bild davon.
Ja. So schön die davorige Folge auch war, ja, wo wir ganz offen und ehrlich einfach darüber sprechen konnten und ihre Kulturen und den verschiedenen Kulturen in den verschiedenen Ländern und Kontinenten,
genau,
was positiv eigentlich war.
Ja, weil es ja auch Heiler sind,
ja.
Auch weit, weit vor dem Mittelalter und weit, weit vor dem, was wir jetzt gleich vortragen werden.
Ja, dann kommen wir direkt mal zu Punkt 1, historische Ursprünge der Hexenverfolgung. Der englische Witchcraft Act der Hexerei unter Todesstrafe stellte, wurde erst 1951 abgeschafft.
Boah, das musst du dir mal vorstellen. Das sind 75 Jahre, ist das erst her, dass das abgeschafft wurde. Mal davon abgesehen, dass
also
es
in Europa,
dass es nicht, mehr durchgeführt wurde, aber das ist gesetzlich, dass dieser Akt, das ist Wahnsinn.
Ja. Gardner gilt als Begründer der modernen Hexenreligion Wicca, die sich vom altenglischen Wiccan, Hexen, ableitet.
Haben wir ja in der ersten Folge auch erklärt.
Mhm. Hexenverfolgung im Christentum, ein ganz, ganz großes Thema.
Ja.
Glaube, Angst und Macht.
Und das bricht es auch schon direkt runter. Genau diese drei Begriffe.
Ja. Im Laufe der Geschichte spielte das Christentum eine zentrale Rolle in der Verfolgung von Menschen, die der Hexerei beschuldigt wurden. Besonders in Zeiten des gesellschaftlichen oder religiösen Umbruchs wurde Hexerei als Bedrohung für die kirchliche Ordnung gesehen und oft mit Gewalt bekämpft.
Ja, weil dem wurde, wie sagt man das, das war der Sündenbock. Da hatte man einen Feind.
Ja, also wenn du dir... Also ich kann mir das nur so vorstellen, ich war ja nie in dem Jahrhundert nicht gelebt, aber es kam jemand, ein Missionar, der jetzt eine alte Kultur zu dem Christenglauben umleiten wollte. So,
ja,
ich sage es einfach mal so. Und der hat natürlich mit Macht, Angst und Gewalt das geschafft.
Das war auch der schnellste Weg, um Anhänger zu generieren. Weil viel Verhandlungen wolltest du ja nicht. Du wolltest ja, dass sie dir schnell folgen.
Angst hilft
immer. Ja.
Dabei gibt es biblische Ursprünge. Einer der frühesten Hinweise auf Hexen findet sich in der Bibel im Buch Samuel, verfasst zwischen 931 vor Christi und 721 vor Christi. Wird die sogenannte Hexe von Endor erwähnt, die von König Saul aufgesucht wird, um den Geist des Propheten Samuel heraufzubeschwören. Auch andere Bibelstellen wie 2. Moses 22,17, eine Hexe sollst du nicht am Leben lassen, wurden später als Rechtfertigung für die Verfolgung von Hexen verwendet.
Boah, das ist aber schon eine Nummer. Das ist aber schon heftig. Eine Hexe sollst du nicht halt leben lassen.
Genau.
Aber du hast es, glaube ich, gesagt, in den ersten, 1. Samuel, da wurden die Hexen, das waren ja Wahrsager, die wurden ja den Königen gerufen, damit die bei Entscheidungen helfen. Auch das war ja eine ganz übliche Tätigkeit.
Ja, aber auch schon ganz, 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 ganz früher. Also
ja.
Ich sage zum Beispiel bei den Kelten, da wurden ja, die hatten ja auch ihre... Ich sage jetzt mal Hexen und Magier, die wurden befragt, bevor die überhaupt auf den Feldzug gegangen sind.
Ja, genau. Ob das Schicksal dir gnädig ist, ob das auf deiner Seite ist,
genau.
Das kennt man tatsächlich noch aus ein paar Filmen, gerade hier 300, was so in die griechische Kultur reingeht, ne, dass dann der König zu den Weissagern hingeht und die geben dann eine Weissagung unter Drogen, die ist dann sehr wirr und die soll dann das Schicksal deuten.
Also es gibt Orakel tatsächlich, genau, und jetzt wo du es sagst, es gibt tatsächlich im alten Griechenland ein Orakel, wo die alle immer hingegangen sind.
Ja.
Und dann wurde dann immer ganz komisch.
Ah, ja.
Und
ja.
Die haben dann Dinge gesehen und so weiter. Und dann hat man irgendwann mal Untersuchungen dort gemacht und hat dann festgestellt, dass es da drunter einen ganz, ganz alten Vulkan gibt.
Ja.
Und die haben das Gebäude da drauf gestellt und die Schwefeldämpfe haben einen benebelt und haben natürlich den Sauerstoff gekloppt und dadurch hat man alles gesehen. Und da konnte man...
Ja, aber unter Trance bist du ja auch in so einem schwammigen Zustand. War das das Orakel von Delphi oder ein anderes Orakel?
Na, Delphi war es nicht. Es war tatsächlich ein anderes, aber den Namen kenne ich jetzt nicht.
Bei Delphi war ich da. Da bin ich hingereist, weil ich so viel davon gehört habe und weil ich sowieso in Griechenland war und fand es interessant, ja.
Ich glaube, Alexander der Große, der war schon beim Orakel von Delphi.
Ja, kann das ganz sein? Bestimmt, ja.
Ja, ich meine, ich habe
das da eine, das ist ja, glaube ich, einer der bekanntesten in Griechenland.
Ja, das stimmt. Kommen wir zum Mittelalter und der früheren Neuzeit. Christlicher Einfluss. Im mittelalterlichen Europa wurden Hexerei zunehmend mit Häresie, Glaubensabweichung und Teufelsanbetung gleichgesetzt. Die katholische Kirche betrachtete sie als eine Form von Ketzerei, was die Grundlage für kirchliche organisierte Verfolgung schuf. Der Teufelsglaube und die Vorstellung von Hexenpakt mit Satan verfestigte sich besonders im späten Mittelalter.
Und da hast du das ja, da war ja jeder, der nicht dem Christentum angehängt war, ja quasi eine Hexe. Das ist ja von dem Glauben abgewichen. Boah, das ist schon heftig, wie radikal das war.
Ja, dann hat jemand ein wunderschönes Werk geschrieben, und zwar das Malleus Maleficarum, also umgesetzt der Hexenhammer von 1487. Dieses berüchtigte Werk des Inquisitors Heinrich Kramer diente als Handbuch zur Erkennung, Befragung und Bestrafung von Hexen.
Das kann man heute noch kaufen, das Buch, oder? Das ist bestimmt
als... Ich weiß es nicht.
Ja.
Ich kann es nicht sagen, aber irgendjemand in irgendeiner Kirche wird es mit Sicherheit noch
stehen. Also historisch ist es ja interessant, aber absolut verwerflich, weil da hat sich eine Person hingestellt mit Behauptungen und die wurden dann wahrscheinlich blind.
Ja, und ein Priester hat das Buch genommen, das muss ja, ist ja vom Inquisitor, ja. Das muss ja stimmen.
Ja.
Und dann gehen wir mal Punkt für Punkt da durch und schauen mal,
da sind wir
ob
wieder,
das wirklich eine Hexe ist.
Da sind wir wieder bei einem, ja, denkt nicht selber nach, ihr habt ja ein Buch und bitte verfolgt die Anweisung.
Mhm. Das Buch behauptete, dass Hexen eine reale Bedrohung für die Christenheit seien und systematisch bekämpft werden müssten. Das Buch hatte enormen Einfluss auf die Justiz der Zeit und förderte die Ausbreitung der Hexenhysterie.
Ja, steht ja auch in der Bibel. Eine Hexe sollst du nicht am Leben lassen. Hat sich doch wunderbar gedeckt.
Ja, super. Dann schreiben wir noch mal ein Buch.
Ja.
Eine Anleitung.
Aber man muss es denen lassen, dass die so systematisch und strukturell, wie sie da gehandelt haben, haben die das sehr erfolgreich gemacht.
Ja.
Die haben mehrere Generationen damit manipuliert und Angst geschürt, also traumatisiert. Ne? Also
die haben es durchgezogen.
Im wahrsten Sinne des Wortes, ja. Ohne Konsequenz, würde ich mal behaupten.
Ja, das ist wie der Ablassbrief.
Ja, ja.
Gewusst wie.
Also der Höhepunkt der Hexenverfolgung in Europa war 1450 bis 1750. Boah, das ist eine lange Zeit mit sehr vielen Generationen. Also,
ja.
Wahnsinn.
Tatsächlich Wahnsinn.
Der Höhepunkt der Hexenverfolgung lag zwischen den späten 15. und dem frühen 18. Jahrhundert. In dieser Zeit kam es besonders während religiöser und politischer Krisen wie der Gegenreformation oder den Bauernkriegen und den Dreißigjährigen Krieg zu Massenprozessen. Schätzungen gehen davon aus, dass es in Europa zwischen 35.000 und 60.000 Menschen wegen Hexerei hingerichtet worden sind. Die Mehrheit davon Frauen. Das ist so viel.
Überlege ich dir das mal.
Aber wir haben das, was wir in Folge 1 ermittelt haben, hier bestätigt. Immer wenn es dem Volk oder wenn im Volk Spannung sind, geht es um Hexen.
Ja, also überleg dir mal. Angenommen, man hätte sie nicht wegen Hexerei angeklagt und die hätten normal leben können.
Ja.
Wie viele Menschen wiederum jetzt entstanden wären, ja, Also was die auch den Generationen damals angetan haben, weil das es gab ja früher keine 8 oder 9 Milliarden, wie es jetzt gibt, sondern die Bevölkerung war ja sehr klein damals.
Ja, und die wurde dann nochmal dezimiert und dann hast du natürlich nur noch die Volksamen übrig, nur die dich verehren, die dir folgen, die die Klappe halten.
Die Lemminge.
Ja, mit denen konnte man natürlich gut bauen, mit denen konnte man gut planen. Ne? Ja. Und die haben natürlich ihre Kinder nur so erzogen. Ne? Streng, Hexen sind böse. Die haben das Problem im wahrsten Sinne des Wortes ausgemerzt. Mhm. Also genau dafür ist dieses Wort
Keim erstickt.
Im Keim erstickt. Und das über einer so langen Zeit, 300 Jahre lang. Das ist eine, boah. Und ich weiß nicht, 60.000, wie viele Leute passen in ein Fußballstadion rein?
Ja, je nach Stadion, aber so 60.000.
Das ist wow.
Also ein Stadion voll haben die ausgelöscht.
Heftig, heftig. Und vor allen Dingen immer unter Brutalen, dass alle zugucken, um wirklich Tyrannei und Angst zu streuen. Da haben wir auch nochmal ein Bild, das blenden wir ein. Dann haben wir noch im Salem, ne, 1692, auch in den amerikanischen Kolonien, kam es zu Hexenhysterien. Am bekanntesten sind die Salem-Hexenprozesse. Und ich vermute mal, Salem hat jeder schon mal gehört, den Namen.
Ja.
Ist in Massachusetts. Dort wurden Dutzende Menschen der Hexerei angeklagt, 20 davon hingerichtet. Die Prozesse gelten heute als Beispiel für religiöser Fanatismus, soziale Spannung und Justizirrtümer in einer kolonialen Gesellschaft. Und Fanatismus beschreibt das Ganze dort sehr, sehr gut, weil die Kolonie, die war ja sehr abgeschirmt vom Rest der Welt. Und da ist eine Massenhysterie wesentlich leichter hervorzubringen als in Europa, wo man sehr vernetzt war. Da ging das Ganze viel, viel schneller.
Ja, klar.
Ja.
Kleine Siedlung, sage ich jetzt einfach mal. Und ja, sicher.
Wahnsinn. So, der Fazit. Religion als Werkzeug der Kontrolle. Während das Christentum ursprünglich durch seine Lehren von Nächstenliebe und Erlösung Anhänger gewann, wurde in späteren Jahrhunderten oft Angst und Schrecken zur Aufrechterhaltung der kirchlichen Autorität eingesetzt. Das heißt, wir können davon ausgehen, die haben Anhänger verloren. Die haben halt gemerkt, die Tendenz geht jetzt langsam runter. Und wenn das so weitergeht, dann scheitert diese Religion. Und damit diese Religion eben nicht scheitert, musste ein sinnvoller Plan her. Und so blöd das klingt, haben die sich dann eben die Kirche für diesen Weg entschieden.
Fegefeuer fällt mir gerade ein dazu.
Ja.
Das ist ja auch nochmal richtig Angst machen.
Richtig, genau. Ja.
Das Ablassbriefe,
Freisprechung. Und das hat wie eine Bombe eingeschlagen, der Plan. Und die Hexenverfolgungen, die zeigen, wie religiöser Glauben mit gesellschaftlicher Kontrolle, Misogynie und politische Macht verflochten sein kann. Also es ist Wahnsinn. Da ist ja die Inquisition draus entstanden. Das heißt, die haben auch gleich das Ganze geoutsourced. Da gab es dann eine Einrichtung, die sich darum gekümmert hatte. Und die haben da wirklich Schritt für Schritt das Land nochmal ganz neu erobert. Was vorher immer so, wir geben euch Liebe und Vergebung und jetzt, ja, wir geben euch den Tod oder Angst. Ja.
Wir geben euch jetzt die Peitsche.
Dass das aber so schnell gekippt ist, ne? Das ist Wahnsinn. Ja, Wahnsinn. Also das können wir uns, glaube ich, heute nicht vorstellen, auch wenn der Erste und Zweite Weltkrieg nicht so weit weg ist. Aber das ist ja nochmal eine ganz andere Liga. Das ist religiöser Fanatismus. Der ist nochmal anders als politischer Fanatismus. Ah, es ist heftig. Da war niemand sicher. Methoden zur Identifizierung und Verurteilung von Hexen. Das hast du ja schon mal angedeutet. Da gab es den sogenannten Hexenhammer, den hat dann wahrscheinlich ein Priester bekommen. Das sogenannte Handbuch zur Verfolgung und Bestrafung von Hexen. Unter anderem wurde dann auch gefoltert, leider auf extrem vielen Wegen, wie zum Beispiel die Streckbank, heißes Eisen oder spitze Gegenstände unter den Fingernägeln. Also wirklich, du konntest dann wahrscheinlich ab einem gewissen Punkt nicht mehr widerstehen und hast einfach gesagt, ich bin schuldig.
Ganz ehrlich, wenn du jetzt heutzutage jemanden nehmen würdest, würdest du ihn in einen Raum packen und da würden nur die Haken hängen und die Streckbank und so weiter und so ein Käfig und was die damals alles so hatten.
Ja.
So alleine das macht ja schon Angst. Alleine das macht ja schon was mit dir.
Wenn du nicht speziell ausgebildet wurdest, um das auszuhalten, dann sagst du, hey Leute, ich war's, lass mich in Ruhe.
Genau, alleine das.
Ja.
Du musst ja nur einen hinsetzen, schön dein Tablett ausbreiten und da erstmal ein paar Messer hinlegen. Ja.
Du suggerierst quasi schon das Leid. Und die Menschen, die sind alle gleich. Die,
ja.
Ja, das ist bitter. Aber das ist ja noch nicht das Schlimmste, das Folter. Es gab sowas total Banales, was sich die Wasserprobe genannt hat. Die angeklagte Person wurde ins Wasser geworfen. Schwimmen galt als Beweis für Hexerei. Das heißt, du musstest ertrinken und sterben, um zu beweisen, dass du keine Hexe bist. Also das musst du dir mal vorstellen, wie leicht sich die Leute das gemacht haben, um zu beweisen, dass du eine Hexe bist.
Und damals konnten die ja, glaube ich, nicht schwimmen.
Ja, das
genauso wie mit Lesen und Schreiben.
Richtig, genau.
Also das war ja auch nur den Priestern, Bischöfen oder dem Adel zugeteilt.
Ja, was wiederum zugeteilt. Der Machtkontrolle zugesprochen wurde.
Ja.
Aber alleine nur, dass du ums Überleben gekämpft hast, galt schon als Hexerei. Also die Grundbedürfnisse, das ist... Dann haben wir ein weiteres, das nennt sich die Nadelprobe. Nadeln wurden in die Haut gestochen, um zu sehen, ob die Person Schmerzen empfand. Und rate mal, was passiert ist, wenn du Schmerzen empfunden hast. Dann warst du eine Hexe. Mir ist doch logisch. Es ist ja wirklich zum Lachen, weil die haben sich das so leicht gemacht.
Ja, das ist heutzutage, du musst ja nur mal einen Kaktus.
Ja.
Nee, du musst ja nur mal mit dem Arm an den Kaktus kommen. Ja. Natürlich tut es weh. Oder in der Dorne.
Ja.
Du bleibst in der Dorne hängen. Jeder kennt das, wenn er durch den Wald gelaufen ist und mal an der Dorne hängen.
Ja.
Das tut dir auch weh. Natürlich. Also.
Aber
also,
wenn du da den Pöbel hast und da kommt ein hochangesehener Volk, der das behauptet, dann glauben das das Volk natürlich. Ne?
Selbstverständlich.
Ja.
Du musst doch nur in der Nachbarschaft mal ein Gerücht
streuen. Ja, zack. Das ist überall.
Ja.
So, dann haben wir noch was total Interessantes, was es heute immer noch oft gibt, die sogenannten Hexenmale. Ne, körperliche Zeichen wie Muttermal oder Warzen wurden als Beweis für Hexerei angesehen. Das heißt, du wurdest direkt nackt ausgezogen, von oben bis unten gesucht und wenn du nur ein Melanom oder so hast, zack, Hexe.
Ah, es gab tatsächlich mal jemanden, der hatte gar keine.
Ah.
Kein einziges Mal Körper, also der wunderschönen...
Ja. Ja.
Alles rein, wurde natürlich verurteilt, weil kein Hexenmal.
Ja, richtig. Er war auch zu rein.
Er war zu rein, genau.
Da gebe ich dir ein Beispiel, das hat jetzt nichts damit zu tun, da komme ich wieder mit meinem Schmiedewissen. Und zwar die Residenz in Würzburg. Die wurde gebaut und hat einen schmiedeeisernen Zaun bekommen, ringsherum.
Okay.
Die besten Schmiede des Landes wurden angeheuert, von der Kirche dort ein Meisterwerk abzuliefern. Das haben die auch alle gemacht. Ne? Die haben alle in Vorkasse gegangen, die Schmiedeeisen. Und die haben da einen Zaun hingestellt, also so einen richtig handgeschmiedeten Zaun. Und dann wollten die Schmiede irgendwann ihr Geld haben. Die sind zur Kirche gegangen und sagen, so, wir sind fertig. Das haben wir gemacht. Wir hätten jetzt gerne die Bezahlung. Und die Kirche kam und hat sich diesen Zaun angeguckt und meinte, oh, der ist aber schön, der Zaun. Der ist zu schön. Ihr seid mit dem Teufel im Bunde, weil kein normaler Mensch kann einen so schönen Zaun schmieden. Und dann haben die natürlich kein Geld bekommen. Und die haben natürlich auch nichts gesagt, weil du konntest dich als Handwerker auch nicht gegen die Kirche auflehnen. Du hast ja Aufträge gebraucht. Und das ist genau so eine Sache.
Genau.
Also, ja, du bist zu makellos, das ist auch böse.
Du bist zu schön. Du bist einfach zu schön. Du hast einen Pack mit dem Teufel.
Ja, und selbst wenn, schmeißen wir dich halt in Wasser. Und wenn du schwimmst, dann haben wir wieder einen Beweis.
Ja.
Also es ist.
Und wenn das nicht reicht, du das tatsächlich überlebt hast, dann... Kriegst ein paar Nadelstiche, oh, dir tut's weh.
Ja, also das ist halt wirklich, du konntest dich, wenn du erwischt wurdest oder beschuldigt wurdest, überhaupt nicht mehr dagegen wehren. Und ich glaube, das war vielen auch bewusst, dass es sinnlos war.
Wurden welche freigesprochen? Kennst du Fälle, die freigesprochen sind?
Ja, nur im Nachhinein, aber nicht...
Ja, im Nachhinein, da kommen wir auch noch ganz zum Schluss.
Aber sonst ist mir kein einziger Fall bekannt, weil das hätte ja ein Irrtum der Kirche. Man hätte sich eingestehen müssen, dass die Kirche sich irrt. Und das darf ja nicht sein, weil sie handelt ja im Namen von Gott.
Mhm.
Also kann das ja gar nicht passieren. Also so würde ich das auslegen. Aber es wäre interessant, ob es etwas gibt. Also wenn ihr das wisst oder wenn ihr einen Bericht kennt, dann wäre das für uns super, super spannend.
Ich muss aber auch dazu sagen, ich habe jetzt nicht wirklich gesucht oder nachgeschaut, ob es wirklich jemanden gibt, der freigesprochen worden ist, der Hexerei.
Ja, also ist mir wirklich auch nicht bekannt. Und einer der letzten Methoden zur Identifizierung sind natürlich Zeugenaussagen. Der Nachbar lästert über dich, zack, wusstest du Bescheid, du hast einen Zeugen, er bezeugt, dass du irgendwas gemacht hast und das hat ausgereicht. Also wirklich furchtbar.
So konnte man auch ganz gut seinen Nachbar loswerden, wenn man sein Grundstück haben
wollte. Oder wenn man neidisch war auf irgendetwas. Also das muss wirklich eine wilde, wilde Zeit gewesen sein. Dann gibt es natürlich ein paar heftigere Sachen, die als Identifizierung galten. Ein Pakt mit dem Teufel, wie auch immer der belegt wurde. Dann ein Vertrag, ein formeller Vertrag, oft mit Blut geschrieben, galt dann auch dagegen. Seine Seele verkauft zu haben, Folklore oder Literatur zu besitzen. Also wenn du ein Grimoire hattest, warst du auch sowieso sofort eine Hexe, weil das niedere Volk ja sowieso nicht lesen und schreiben konnte. Also warst du automatisch eine Gefahr. Oder hattest du Symbole, also hattest du Schutzsymbole. Und ich denke, es hat auch gereicht, wenn du Kräuter getrocknet hattest. Dann denke ich mal, warst du auch schon eine Gefahr.
Ich meine, wenn du damals dem Volk geholfen hast, deinem Dorf, ne, mit deinen Kräutern, warst du für den Zeitpunkt total, sie haben uns geholfen, aber wieso konnte sie uns helfen?
Sie musste eine Hexe sein.
Sie ist eine Hexe, weil hat ja einen Pakt mit dem Teufel, damit sie uns helfen konnte.
Genau.
Also und, du konntest das drehen und wenden.
Aber das heute. Banale, was ich immer wieder banal finde, als dann die Hexen ausgemerzt waren, dann haben die Nonnen das einfach weitergemacht. Also du hast den Hexen wirklich die Kutte gegeben und dann durften sie ihre Arbeit machen. Die durften das Volk helfen, durften Kräuter anbauen. Sie haben das halt nur unter dem Deckmantel der Kirche weitergemacht.
Durften Bier brauen,
genau.
Brot backen.
Ja. Und da, also zum einen ist es gut, dass dem Volk ja auf den anderen Weg dann geholfen wurde. Es musste halt unter dem Deckmantel Gottes halt sein. Und der Weg dahin ist sehr blutig, deswegen finde ich ihn sehr verwerflich.
Ja. Folter, Geständnisse, Scheiterhaufen.
Auch das
ist der nächste Punkt.
Beschreibt es auf den Punkt.
Ja. Im Zeitalter der Hexenverfolgung war Folter ein gängiges Mittel, was wir gerade schon gehört hatten, um angebliche Hexengeständnisse zu entlocken, oft unter dem Deckmantel der Wahrheitsfindung. Die Beschuldigten hatten kaum eine Chance, sich zu verteidigen, da schon der bloße Verdacht ausreichte, um in Haft genommen und verhört zu werden.
Ja, das ist so banal.
Ja, das stimmt. Dabei wurden Folter systematisch eingesetzt, um die Beschuldigten zu überführen. Eine der bekanntesten Methoden war die Streckbank. Mhm. Die Angeklagten wurden mit Händen und Füßen an ein Gestell gebunden und so lange auseinandergezogen, bis Sehnen rissen, Gelenke ausgekugelten, ein unerträglicher Schmerz, der viele zu falschen Geständnissen zwang.
Komisch. Ja, aber auch wenn du keinen Schmerz hattest, warst du ja auch eine Hexe.
Ne? Hätte sie hier zerreißen lassen.
Ja, das ist, du dann hattest keine
Chance. Wärst du ausgeblutet.
Ja.
Also das ist so. Das ist irgendwie so absurd, darüber zu sprechen, eigentlich mit dem heutigen Wissen, weil das.
Ja, wir haben ja heute eine Rechtsprechung, wo du für dich einstehen kannst. Du hast einen Anwalt, der dich vertreten kann. Aber es ist halt wirklich, die hatten noch nicht mal eine Chance, um ihre Gerechtigkeit zu kämpfen oder einzustehen.
Aber das war denen doch früher mit Sicherheit auch klar, dass das
glaube ich nicht.
Ich meine, dem Volk selber, dass das.
Also wir müssen davon ausgehen, dass das Volk ungebildet war. Kein Schulsystem, kein schriftlich, ich will auch nicht sagen, dass das alles nur Dumme waren, das glaube ich nicht, weil du hast einen intuitiven Verstand. Aber ich glaube, die haben halt wirklich in Angst gelebt. Die waren sehr hilflos, generell im Volk. Und man weiß halt nicht viel über das Mittelalter. Das Mittelalter ist sehr schlecht dokumentiert. Das heißt, wir vermuten ja immer, wie das Mittelalter ist, aber eigentlich wissen wir es nicht wirklich. Mhm. Und aber viele waren wirklich ungebildet. Und das soll gar nicht jetzt schlecht sein, aber ich glaube nicht, dass die sich ausmalen konnten, was ein Rechtssystem ist, was richtig, was falsch ist oder was ein Menschenrecht ist. Die haben ja wirklich ums Überleben gekämpft. Die hatten Hunger, die hatten Krankheiten. Das ist, glaube ich, eine schwierige Zeit, um sich so Luxusgedanken zu machen, geht es mir gut oder bin ich zu hören bestimmt.
Ja, aber für mich heutzutage denke ich immer so, das ist ja der normale Menschenverstand, wenn man jemanden auf die Streckbank legt und ihn streckt, dass das nur Schmerzen sein können und müssen. Und das kann sich jeder vorstellen.
Ja.
Genauso wie Nadeln in den Körper reinrammen oder Daumenschrauben,
ja,
die ja früher auch immer schön gerne angesetzt worden sind.
Richtig schön.
Jeder hat sich ja schon mal den Daumen an der Tür geklemmt oder den Fuß gestoßen. Also
ich denke, das ist diese Frage, wenn du es unter den Deckmantel der Religion machst, wenn du das für Gott machst und davon überzeugt bist, dann siehst du das anders. Aber dazu musst du erstmal an den Punkt kommen, wo du das glaubst, mit ganzem Herzen. Das ist ja wirklich schwierig, weil die Hexen, die waren ja wirklich Feinde deines Gottes, deiner Religion. Das heißt, du hast einem Feind etwas angetan, um deiner Religion zu dienen. Und ich glaube, die haben wirklich geglaubt, also die Folterer, entweder waren die krank und standen darauf oder haben wirklich geglaubt, dass die dem Licht und Gott dienen. Wenn du genug manipuliert bist, dann glaubst du das.
Ja, das ist eine sehr gute These.
Es ist aber auch nur eine These.
Ja, natürlich. Ja. Also wir reden ja jetzt, das sind ja unsere Gedanken, die wir haben. Wir sprechen jetzt darüber. Und diese Vorstellung von damit, das fällt mir, mir persönlich fällt es unheimlich schwer, das nachzuvollziehen.
Wir haben aber das Thema ja heute in Afrika, weil es passiert ja was Ähnliches. Hexen werden gejagt und vertrieben, auch aus Angst. Das gemeine Volk hat Angst vor der schwarzen Magie und die Politik, also zumindest in den afrikanischen Ländern, sagt, das, was die Hexdoktoren machen, ist schlecht. Und da haben wir zwar nicht so eine Manipulierung wie jetzt hier von der Kirche, die ja wirklich manipuliert hat und nicht im Sinne von Spiritualität gehandelt hat. Und ja, Angst. Das Volk hat Angst und da muss was passieren. Aber ja, ich kann mir das auch nicht vorstellen, dass, wie das Leben damals war. Und es gibt ja auch was, das nennt sich ein Gewissen. Und ich glaube, jeder Mensch, egal ob er jetzt richtig oder falsch handelt, muss ja irgendwie ein Gewissen haben, was in ihm vorgeht, glaube ich.
Ja. Dann ebenso verbreitet waren die, wie wir schon gesagt hatten, die Daumenschrauben. Das Metallgerät, das langsam auf die Finger und die Daumen geschraubt wurde. Bis das Gewebe zerquetscht war. Also das sein, wenn du schon mal den Finger gequetscht hast,
ja,
das ist ja. Und dann noch mal ein Stück weiter. Nee. Dann gab es die Wippe oder den Wassertest. Dabei wurde die Frau gefesselt und in kaltes Wasser geworfen. Schwamm sie an der Oberfläche, galt sie als Zeichen der Schuld. Dem man glaubte, reines Wasser weise die Hexe ab. Ging sie unter, war sie unschuldig, konnte aber ertrinken, bevor sie gerettet wurde.
Jawohl.
Ein weiteres grausames Verfahren war der eiserne Stuhltest, bei dem die Beschuldigten auf einen Stuhl mit glühenden Eisenplatten gesetzt wurde, um sie zu reinigen und zum Reden zu bringen.
Oh, warum so brutal? Hätte die Nadel nicht gereicht? Warum muss es so schmerzhaft sein?
Ja, ich glaube, das hat sich über die Jahrhunderte gesteigert.
Ja, vor allem, ja, das ist so wie öffentliche Hinrichtung, es musste immer krasser werden, ne?
Ja.
Brot und Spiele. Die Wippe, die du erwähnt hattest, die ist nun wirklich, ich weiß nicht, welcher kranker Mistkerl sich das ausgedacht hat. Das ist so eine Pyramide, spitz, da wird einer drauf gesetzt und dann.
Oh. Und dann rutscht er immer so ein Stück tiefer, immer ein Stück tiefer. Also, das ist schon. Die unter Folter erzwungenen Geständnissen umfassten häufig absurde Fantasien, sexuelle Beziehungen mit dem Teufel, nächtliche Flugreisen, Kindstörungen oder Wetterzauber. Oft wurden die Opfer zusätzlich gezwungen, einen anderen Namen zu nennen, was zur Kettenreaktion unter weiteren Verhaftungen führte. Dass viele dieser Geständnisse völlig frei erfunden waren, waren den Behörden oft bewusst, sie galten dennoch als gültiger Beweis.
Da haben wir einen tollen Bezug zu unseren Sagengestalten. Wetterphänomene, wenn die Ernte schlecht war, muss eine Hexe gewesen sein.
Genau, garantiert. Richtig.
Ja.
Oder wie hieß denn der Riese nochmal, über den wir gesprochen haben?
Rübezahl.
Genau, ja. Richtig. Rübezahl. Heute Wettergott damals.
Ja. Ja, aber also auch, dass die Hexen, wenn sie gefoltert wurden, mussten nochmal einen anderen Namen nennen, dass man nochmal eine beschuldigte Person hatte.
Was ja, ist? Weil du warst ja wie damals mit Sicherheit nicht alleine unterwegs.
Ja.
Da muss ja, also ich könnte mir vorstellen, dass die Tochter auch
die muss, ja, weil sie ja verwandt ist mit dir und das erbt sich dann weiter. Och, das war, also rückwirkend jetzt mit unserer Gesellschaft betrachtet, haben die sich das so leicht gemacht und die hatten keine Skrupel. Also die hatten vor nichts Skrupel. Wahnsinn.
Ja.
Ich finde es ja auch bemerkenswert, dass das irgendwann aufgehört hat, dieser Skrupel. Weil eigentlich ist das, hat das ja, für die war das ja ein totaler Sieg. Die hatten die Obermacht. Die hatten ja Kontrolle wirklich. Warum haben die aufgehört damit? Das würde mich mal interessieren.
Bildung.
Bildung, ja. Und ich denke, da hast du vollkommen recht, Bildung. Und das konnten sie dann nicht mehr durchziehen, so, weil das Volk hätte sich wahrscheinlich dann doch aufgelehnt.
Also du musst mal überlegen, wie viele damals schon gefoltert und zu Tode verurteilt worden sind.
60.000, ja, in Europa nur.
Und auch Tiere, also eine Ziege.
Ja, und Tiere,
genau. Die definitiv keine Hexe sein konnten. Höchstens der Teufel.
Oder eine Verwandlung.
Oder eine Verwandlung, ja. Und wie viele müsstest du heutzutage foltern und umbringen, um den gleichen Erfolg zu haben? Um
die gleiche Macht zu kriegen. Gerade jetzt, wir hatten es bei der ersten Folge mal erwähnt, es geht ja jetzt gerade mit der Kirche bergab, also Anhänger gehen verloren, ist wie früher. Hoffen wir nicht, dass das so, also da drücke ich uns allen die Daumen. Ne?
Kreuzzüge.
Kreuzzüge, ja, ja. Wahnsinn. Also,
alles kommt wieder.
Ja, also es wiederholt sich tatsächlich alles und man hofft immer, dass man es nicht erlebt, nicht miterleben muss.
Ja. Es muss ja nicht die christliche Religion
sein. Kann ja auch eine andere Religion sein, genau. Oder Scientology, eine moderne Religion. Das ist ja alles möglich heute.
Ja.
Warum wurden vor allem Frauen als Hexen verfolgt?
Und das bin ich auch mal echt gespannt.
Gute Frage. Der Hauptgrund, warum überwiegend Frauen der Hexerei beschuldigt wurden, liegt in der damaligen gesellschaftlichen und kulturellen Vorstellung von Weiblichkeit. Frauen galten im christlichen geprägten Europa lange Zeit als schwächer, emotionaler und verführbarer und damit auch anfälliger für dämonische Einflüsse. Das heißt, sie waren per Geschlecht von Geburt an schon schuldiger als der Mann. Da hat man also ganz klar gesagt, die Frau ist schwach und die kann man sowieso leicht besetzen.
Super.
Das ist natürlich total richtig toll.
Ja.
Im kirchlichen und juristischen Texten wurde häufig behauptet, dass Frauen leichter vom Teufel verführt werden können, unter anderem, weil sie angeblich weniger Willenskraft oder geistige Stärken hätten als Männer. Und eine echte Hexe wird das gerne widerlegen können, also jederzeit. Hinzu kommt, dass viele der beschuldigten Frauen sozial am Rand der Gesellschaft standen. Sie waren oft alt, alleinstehend, verwidmet oder lebten ohne männlichen Schutz. Und das sagt ganz viel aus. Die Hexe, die allein im Wald lebt, die kannst du leicht festnehmen. Die hat keinen Schutz, die wird nicht verteidigt. Und ja, sie ist vielleicht verwitwet oder alt und schwach. Also war sie für diese Hexenverfolgung ein sehr leichtes Ziel.
Wenn du dir das mal überlegst, damals, als die Pest durch Europa ging, wie viele Männer gestorben sind und Frauen übrig geblieben sind.
Weil sie eine bessere Hygiene hatten.
Ja, und dadurch, dass sie ja dann in der Stadt nicht mehr leben konnten, weil sie waren ja alleine, sie mussten ja rausgehen.
Genau.
Und dann, zack, da haben wir wieder eine.
Da haben wir eine Hexe, weil warum stirbt die nicht an die Pest?
Richtig.
Ganz klarer Beweis, finde ich ja, also...
Also, und sie musste ja auch überleben
im
Wald. Also, was hat sie getan?
Kräuter gesammelt,
hat sich von
der Natur ernährt.
So sieht's aus.
Ja, und das ist der wichtige Punkt. Solche Personen fielen leichter auf und waren leichter angreifbar. In ländlichen Gemeinden wurden sie bei Unglücklichen wie Missernten, Krankheiten oder Todesfällen schnell zum Sündenbock gemacht. Wer ohnehin schon im Verdacht stand, anders zu sein, hatte kaum eine Chance, sich zu verteidigen. Die waren halt schutzlos. Dadurch, dass die wahrscheinlich einfach nur frei gelebt haben oder ihr Leben gelebt haben, waren sie einfach schon schuldig alleine, weil sie eine Frau waren.
Und jeden Tag ums Essen gekämpft haben.
Ja, also das ist halt wirklich, man hat sich das schwächste Glied genommen, ohne dass wir das jetzt böse meinen, weil das sind sie ja nicht. Aber damals hat man sich gedacht, das sind sowieso die Schwachen. Heute wären es die Rentner, die sich nicht wehren können, die im Altenheim abgeschoben werden. Heute wären es genau diese Leute.
Und Kinder.
Und Kinder, weil die sich genauso nicht wehren können. Ein weiterer Faktor war, das Wissen vieler Frauen über Heilkunde, Geburtshilfe und Kräuter in einer Zeit, in der Medizin kaum verstanden wurde. Wirkte dieses Wissen auf manche unheimlich oder unnatürlich und konnte leichter als Hexerei ausgelegt werden. Mhm. Ja, aber Geburten waren arschgefährlich damals, sind sie ja heute auch. Und das Wissen, wie du Blut stillst oder wie du Milch anregst oder so, das war halt für eine Frau wichtig, ist es ja heute noch. Und das wurde direkt missbraucht als Hexerei.
Und machen wir uns nichts vor, wer außer eine Frau, kann das nachempfinden
und
kann Hilfestellung geben.
Genau.
Also du als Mann hast ja quasi, du kannst ja bei einer Geburt dabei sein und das dir angucken und alles schön finden und toll finden, aber du hast ja nicht die Schmerzen.
Und du kannst es nicht nachvollziehen.
Genau, so sieht es aus.
Und ich denke, dass ganz viele Hebammen einfach deswegen auch einfach nur als Hexerei, als Hexe beschuldigt worden sind.
Weil sie Wissen hatten.
Ja, aber es war ja ihr Beruf. Die mussten ja genauso wie jemand, der, ich weiß nicht, gab es im Mittelalter sowas wie eine Art Krankenhaus, wo Verletzte geheilt wurden mit Verbänden oder so? Eher weniger.
Ich könnte mir vorstellen, dass es das in der Armee gab.
Ja, in der Armee, ja. Okay, die hatten Schutz. Die hatten Schutz. Ich glaube, die wurden weniger belangt.
Ja, aber ich denke mir mal, dass dort auch mehr Krankenschwestern waren.
Aber die waren ja auch potenziell gefährdet, als Hexe beschuldigt zu werden.
Wenn du in der Armee angestellt worden warst, hat man wahrscheinlich noch ein Auge zugedrückt.
Ich denke, genau,
wie du sagst, ein Auge zugedrückt.
Ja, du hast halt diesen, du brauchst diesen christlichen Deckmantel.
Nonne. Genau.
Schwestern.
Schwestern. Ordensschwestern.
Ordensschwestern, genau. In dessen Hände kannst du dich vertrauensvoll geben, ohne dich mit dem Teufel anzulegen. Oh Mann.
Ja.
Die Hexenverfolgung war zwar ein gesamteuropäisches Phänomen, verlief aber regional sehr unterschiedlich. Sowohl in Intensität als auch in Dauer. Der Höhepunkt erreichte die Verfolgungswelle zwischen 1450 und 1750, wobei die meisten Prozesse in Zentraleuropa, insbesondere im heutigen Deutschland, der Schweiz, Österreich und Norditalien stattfanden. Alleine im Heiligen Römischen Reich kam es zu schätzungsweise über 25.000 Hinrichtungen, was zum Zentrum der europäischen Hexenjagd machte. Gründe dafür waren die politische Zersplitterung, schwache zentrale Kontrolle und der Einfluss lokaler Gerichte, die oft besonders fanatisch vorgingen. In Frankreich und Spanien verlief die Verfolgung hingegen moderater. Die spanische Inquisition verfolgte zwar religiöse Minderheiten, ging aber mit weit weniger Härte gegen Hexen vor, als oft angenommen. In Skandinavien, vor allem in Norwegen und Finnland, kam es ebenfalls zu heftigen, aber zeitlich begrenzten Wellen der Hexenverfolgung, oft mit starken lokalen Aberglauben verknüpft, weil man da halt dieses Nordische ja wirklich stark hatte.
Ja, und du, da oben, du hattest oben ja nochmal eine ganz, ganz andere Kultur
als
bei uns mittlerweile.
Ja, ja, auch wenn man es mal vergleicht zu den Römern, also zu Italien, das ist ja auch eine weite Strecke.
Ja, und viel weniger diese Leute. Fjorde,
ja.
Wo es sehr viele kleine Dörfer gab. Und ich könnte mir vorstellen, dass die sich ja auch alle unter den Dörfern kannten und
ein anderer Zusammenhalt.
Genau, denke ich und auch. Die mussten sich ja alle gegenseitig helfen, damit die über den Winter kamen.
Ja, ja, richtig.
Also, das wenn war du dann jemanden verloren hast.
Das hätte hart sein können für die Familie,
genau.
Wenn einer gefehlt hat, ja.
Ja.
In den amerikanischen Kolonien fanden die berühmtesten Prozesse in Salem statt, 1692. Doch im Vergleich zu Europa waren die Fälle dort relativ gering, waren noch weniger Leute in den Kolonien. Insgesamt schätzen Historiker, dass in Europa zwischen 35.000 bis 60.000 Menschen aufgrund von Hexerei hingerichtet wurden. Manche Schätzungen sprechen sogar von bis zu 100.000 Opfern. Wenn man auch nicht dokumentierte Fälle und Todesopfer durch Haft, Folter oder soziale Ächtung mit einrechnet. Das ist eine gigantische Zahl. Mit einer Dunkelziffer dahinter. Deswegen kann ich schon verstehen, dass sie es aufrunden von 60.000 auf 100.000. Wahnsinn.
Ja, das kleinste Dorf irgendwo hatte mal jemanden, der anders war.
Oder krank war vielleicht.
Genau, weiß, der musste
entfernt werden. Ja, war vom Teufel besessen, also musste weg.
Genau, so ein bisschen geistig verwirrt oder wie auch immer. Oder
ja, oder eine Verletzung als Kind und hatte dann irgendwie einen deformierten Arm oder sowas.
Ja.
Da hat sich die Kirche das schon, also wir meinen es ja nicht immer böse auf die Kirche, aber die damalige Kirche hat sich da schon wunderbar schön geredet, um Macht zu generieren.
Ja, und ich denke mal, das hörte dann auch auf, als sie diese Macht hatten.
Genau.
Dann brauchten sie das ja auch nicht mehr.
Ja. Die hatten ihr Ziel im wahrsten Sinne des Wortes erreicht und konnten dann herrschen.
Mhm.
Ja. Krass. Also ja, man kann sich das, ich denke, man kann sich das absolut nicht mehr vorstellen.
Möchte ich auch nicht.
Nee.
Also ich möchte es nicht mehr, nicht mehr haben.
Und es ist Gott sei Dank vorbei. Gott sei Dank. Und ich hoffe, wir müssen uns nie wieder darüber Sorgen machen, dass man angeklagt wird, spirituell zu sein oder Wissen über Pflanzen oder Heilung zu haben.
Ja, und man kann ja, also wenn es wieder so kommen sollte, brauchst du dich nur vorne an diesen heiligen Ort stellen.
Ja.
Und alle, die kommen, du
bitte mitkommen. Ja, und du musst eine Tarnung einfach haben. Du musst einfach eine Priesterausbildung machen und zack, sicher.
Ja.
Du musst das vernünftig machen.
Richtig.
Ja. Das ist ein hartes Thema. Das ist
und dann noch schön. Engel sehen am besten.
Ja, ja, ein Prophet sein, ja, ja. Ja. Eine zentrale Rolle haben.
Ja, dann bist du ganz sicher.
Ja, dann bist du ganz sicher. Das ist halt doof. Es ist wie bei der Stasi damals. Ne? Die DDR, die ist nicht weit weg, ne, gerechnet. Und da wurden die Leute halt auch verfolgt. Und die beste Tarnung war, selber einer zu sein.
Ja.
Denke ich mal.
Und jeder hat jeden angeschissen.
Es ist traurig. Ist das ein schöner Vergleich? Ne, die Leute haben da halt angekackt, auch weil sie mit einer Waffe bedroht wurden, dann hast du halt Namen gesagt, willkürlich. Wahnsinn, ja, schlimm.
Rehabilitation und heutige Aufarbeitung. Gardner veröffentlichte 1954 Witchcraft Today und 1959 The Meaning of Witchcraft, was eine Wiccawelle auslöste, die sich von England auf andere Länder ausbreitete. Es gibt verschiedene Richtungen innerhalb des Wicca, darunter die Gardenerys, Alexandrians und Sioux Wiccas. Die Unterschiede zwischen den Richtungen sind nicht groß und viele Hexen sehen Wicca als die einzige echte Nachfolge der alten Religion, während andere dies anders sehen. Hexentum wird von manchen als Religion, von anderen als Lebensphilosophie oder magischer Weg betrachtet. Die Vielseitigkeit des Hexenkultes zeigt sich in den unterschiedlichen Betonungen von einzelnen Aspekten innerhalb des Covens oder Richtungen.
Da sind wir wieder bei den Zirkeln, je nachdem, welchen Zirkel du angehörst, andere Gesetze, andere Regeln. Das finde ich sehr, sehr schade, weil diese okkulte Welle, die ausgelöst wurde, die hat nicht alle Hexen zusammengebracht, sondern hat die Hexen nochmal mehr gespalten, ne, dass die sich gegeneinander... Dabei geht es gar nicht darum. Es geht darum, spirituell Bewusstwerdung, seinen Weg zu finden, seine Bestimmung zu finden und nicht sich unter irgendeinen Coven oder Zirkel zu platzieren. Das finde ich sehr, sehr schade, weil das, was der Gardner und die ganzen Zirkel gemacht haben, die haben die Hexenwelt mehr geschadet, als was sie dem gedient haben.
Ja, was sie wahrscheinlich auch nicht wollten.
Das wollten die nicht, das glaube ich auch.
Ja, die haben halt die Bücher rausgebracht und... Irgendeiner sah das dann halt anders.
Das ist wie heute. Heute leben wir, die Esoterik, die boomt ja bei uns in Deutschland. Wir haben ja sogar die Esoterikmesse. Ja, und das ist, ich glaube, das war damals eine Zeit, wo viele sich für den Okkultismus, das gab ja Seancen überall, wo Leute mitmachen konnten. Das war eine Zeit, die war halt reif für genau diese Bücher.
Und diese Spaltung, wenn ich das so ein bisschen doof vergleichen dürfte, aber ich sehe es so wie Fußballclubs. Es gibt die Bundesliga hier.
Ja.
So, da geht es rein um den Fußball. Mhm. Es geht nur um den Fußball.
Ja.
Und dann kommen die ganzen Vereine und dann diese Anhänger von diesen einzelnen Vereinen und von den Fans.
Ich denke, das ist eine super Beschreibung.
Und ich denke, so muss man das ungefähr sehen.
Das ist eine super Analogie, die genau passt, weil es dort wie beim Fußball auch einfach blinde Anhänger gibt.
Ja. Die wieder nach rechts gucken, noch nach links gucken und nur halt
meine Mannschaft.
Ja. Genau.
Beschreibt ja super Analogie. Perfekt. Finde ich gut.
Ja, also so würde ich das sehen. Mhm. Also im Grundgedanke sind sie alle gleich. Die wollen alle.
Die machen doch alle dasselbe im Grunde genommen.
Das ist so.
Ja.
Und jetzt kommen wir nochmal kurz vor Schluss zu einem bestimmten Fall, den ich recherchiert habe. Und zwar geht es um Anna Göldi.
Mhm.
Kennst du sie? Hast du das schon mal
gehört? Wusste ich vorher nicht, tatsächlich nicht.
Ah, okay. Anna Göldi, geboren am 24. Oktober 1734 und gestorben am 13. Juni 1782. Sie war ein Schweizer Hausmädchen, das als eine der letzten Personen in Europa wegen Hexerei hingerichtet wurde.
Krass.
Sie wurde in Glarus durch Enthauptung hingerichtet und gilt in der Schweiz als letzte Hexe.
Enthauptung,
puh. Ja. Ja, ich weiß nicht, was ist besser, verbrennen oder enthaupten?
Ja, das sehe ich auch. Es ist, ja.
Und jetzt kommt das, was ich richtig krass finde. Im Jahre 2008 wurde sie von der Regierung des Kantons Glarus posthum freigesprochen.
Schön, ein bisschen spät, aber super toll. Das heißt, die haben sich sehr viele Gedanken gemacht. Sie haben reflektiert über ihre Taten.
Ja. Gölli wurde in Sennwald geboren und begann im Alter von 18 Jahren als Hausangestellte zu arbeiten. Nachdem sie von einem Söldner geschwängert wurde und ihr Baby starb, wurde sie des Mordes an ihrem Kind beschuldigt und zu 6 Jahren Hausarrest verurteilt. Sie entkam und fand eine neue Anstellung bei der Familie Zwicky in Mollis, wo sie einen Sohn mit Johann Melchior Zwicky bekam. 1780 begann sie als Dienstmädchen für den Arzt Johann Jakob Tschudi zu arbeiten, der sie später wegen Hexerei angezeigt hatte. Unter Folter gestand sie, einen Pakt mit dem Teufel geschlossen zu haben, zog das Geständnis jedoch später zurück. Trotzdem wurde sie zur Hinrichtung verurteilt. Ihr Prozess und die Hinrichtung lösten Empörungen aus und wurden als Justizmord bezeichnet.
Wahnsinn. Ich finde es auch gut, dass es Empörung erzeugt hat.
Ja.
Weil, ja, die wurde im wahrsten Sinne gefoltert und hat dann wegen dem Schmerzen eindeutig gesagt, ja, habe ich gemacht. Das kann man menschlich nachvollziehen, das hatten wir schon.
Selbstverständlich.
Ja.
Also natürlich würdest du mir eine Daumenschraube hier ansetzen, natürlich hätte ich einen Pakt
mit dem Teufel. Ich wette, der, für die sie zuletzt gearbeitet hatte, der hat dann wahrscheinlich noch versucht, sie zu begrabbeln. Sie hat sich gewehrt, ja. Das hat ihm nicht gepasst.
Ja. Er konnte seine Machtposition
nicht. Garantiert.
Sie war ja nur ein Hausmädchen und sie hat mir zu gehorchen und das zu tun.
Also, ja.
2007 erkannte das Schweizer Parlament den Fall als Justizirrtum an und 2008 wurde sie offiziell freigesprochen. Im Glarus wurde 2014 ein Denkmal für sie eingeweiht und 2017 wurde das Anna-Göldi-Museum eröffnet.
Wahnsinn, das finde ich so toll.
Ja,
dass sie das,
das machen. Das ist nochmal, das hier ist ein bisschen bescheuert an, aber das ist nochmal was Positives. Es wurde aufgearbeitet.
Aufgearbeitet,
bewusst nochmal. Genau. Sie hat dann nochmal eine Statue und ein Museum bekommen.
Ja. Also das Volk hat wirklich reflektiert, es war empört, es hat eine Zeit gebraucht und hat dann entschieden, hey, wir haben falsch gehandelt. Das finde ich toll.
Das ist super. Und was auch noch super ist, die Regierung hat gesagt, sie wird im Nachhinein nochmal freigesprochen. Das war unsere Schuld damals. Ja. Das ist auf unsere Kappe.
Auch wenn sie sich nicht reinwaschen können, das war ja in der Vergangenheit. Aber schön, dass sie es dennoch auf ihre Art gemacht haben. Ich finde, sie haben es richtig gemacht.
Ja.
Genau. Ich Man kann das nicht mehr reinwaschen. Aber da haben wir jetzt zum Ende nochmal etwas Positives aus dem Ganzen rausgezogen. Denn das war jetzt schon eine harte Folge, weil es halt viel um Gewalt und Leid geht und Manipulierung.
Ja. Puh. Vor allen Dingen um Macht.
Ja,
Macht. Es ging einfach um Macht.
Ja, Machtverlust und dann wie wieder Macht bekommen. Wahnsinn. Also das glaubt man gar nicht, aber es ist halt wirklich passiert. Ja, das ist das Schlimme. Oh, wenn ihr Fragen habt oder Geschichten, die wir veröffentlichen sollen, sowie Themen, über die wir reden sollen, dann schreibt uns gerne. Eure Meinung ist uns wichtig. Wie könnt ihr uns erreichen? Schaut gerne bei unserem Discord-Server vorbei, sowie unser Ruinentaucher-Kanal auf YouTube. Dort könnt ihr uns auf verschiedenen Arten erreichen, auch auf ruinentaucher.de mittlerweile oder Instagram. Wir hoffen, es hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal.
Und immer schön daran denken, Tote haben es auch nicht leicht.